HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Außer Thesen viel gewesen, die kirchliche Bilanz des Lutherjahres. Pilgern politisch, der ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit zieht durch Hessen. Und unser Sonntagsthema in Himmel und Erde, gönn dir die Dunkelheit. Jetzt, wo die Tage dunkler werden, kümmern wir uns um Dunkelheiten und um den Schatten, in dem eine Entwicklungschance liegt, aus der Sicht der Tiefenpsychologin im Gespräch. 500 Jahre Reformation. Am Dienstag geht das Reformationsjubiläum seinem Höhepunkt und zugleich auch seinem Ende zu. Dann ist Reformationstag in Deutschland ein Feiertag und er erinnert an den 500. Jahrestag der Veröffentlichung der Thesen von Martin Luther. Mit einem feierlichen Gottesdienst und einem Staatsakt in Wittenberg wird dieses Ereignis dann gefeiert. Michael Holmbach zieht eine Bilanz und schaut auf ein prall gefülltes Jubiläumsjahr zurück.
Sie sehen einen sehr dankbaren Ratsvorsitzenden, wenn er zurückschaut auf das vergangene Jahr. Es ist das weltoffene, das friedliche Jubiläum geworden, das wir uns erhofft haben,
erklärt der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm. Besonders gelungen am Jubiläum war nach Ansicht der Reformationsbotschafterin Margot Käßmann:
Wir haben nicht gegen andere gefeiert, sondern mit anderen. Das war das erste Reformationsjubiläum, was wirklich ökumenisch begangen wurde. Und es wurde eben international gefeiert, nicht deutschnational wie 1817, 1917. Darüber bin ich sehr froh.
Vor allem die evangelisch-katholische Ökumene war prägend. Eine gemeinsame Pilgerreise von evangelischen und katholischen Bischöfen nach Israel und Palästina, der Besuch von Papst Franziskus beim Lutherischen Weltbund im schwedischen Lund sowie ein gemeinsamer Buß- und Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim.
Ich würde also sagen, der Grundwasserspiegel der gemeinsamen Beziehungen hat sich, glaube ich, erheblich gehoben.
Bilanziert der katholische Bischof Franz Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Viele in der Ökumene engagierte Christen wie Margot Käßmann hoffen nun auf eine gemeinsame Feier des Abendmahls.
Der nächste sichtbare Schritt wäre für mich auf jeden Fall eucharistische Gastfreundschaft, dass das sichtbar als Zeichen ist. Mein Ziel ist aber nicht, dass es eine Einheitskirche gibt, weil ich finde, Verschiedenheit kann auch sehr schön kreativ sein.
Das Reformationsjahr 2017 war vor allem ein Fest der Kulturen. Auf vielen Theaterbühnen wurden Themen der Reformation inszeniert. Mehr als 100 Ausstellungen setzten sich mit allen möglichen Aspekten der Reformation auseinander. Von neuen Einspielungen klassischer Musik bis hin zum Pop-Oratorium Luther reicht die Palette innovativer musikalischer Zugänge. Allein in der evangelischen Kirche in Hessen-Nassau gab es jenseits der großen Events über 10.000 Veranstaltungen, die vor Ort in den Gemeinden auf die Beine gestellt wurden. Doch der größte Verkaufsschlager war ausgerechnet die Playmobil-Figur des Wittenberger Reformators.
Er ist der eigentliche Sieger des Reformationsjubiläums,
sagte Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann. Der Wissenschaftler stellt dem Reformationsjubiläum ansonsten kein gutes Zeugnis aus. Luther sei vollkommen unhistorisch für alles Mögliche wie den modernen Freiheitsbegriff oder die Frauenemanzipation in Beschlag genommen worden. Und der Leipziger Pfarrer Christian Wolf moniert, die Kirche hätte sich mehr mit ihrer eigenen Krise auseinandersetzen müssen.
Wir leiden als Kirche unter zwei Dingen. Einmal unter dem rasanten Bedeutungsverlust und, was noch viel gravierender ist, unter dem Traditionsabbruch.
Nach Schätzungen sind insgesamt rund 250 Millionen Euro an öffentlichen Geldern in die Finanzierung des Reformationsjubiläums geflossen. Vor allem in die Renovierung der Lutherstätten. Margot Käßmann.
Und ich finde, ein Land kann nicht immer nur innovativ sein. Ein innovatives Land muss auch wissen, wo es herkommt und wo es seine Tradition und seine Wurzeln findet. Insofern finde ich das durchaus gerechtfertigt.
Ein Jahr Reformationsfeier bedeutet ökumenische Begegnungen, Staatsakte, ein Kirchentag in Berlin und Wittenberg, unzählige Ausstellungen, Konzerte, Symposien sowie zehntausende Veranstaltungen in den Gemeinden. Doch neue Mitglieder haben die Protestanten durch die Reformationsfeiern bislang kaum gewonnen. Es gehe auch mehr um die Wirkung nach innen, sagt die Reformationsbotschafterin.
Wenn wir unsere Mitglieder stärken in ihrem Bewusstsein. Wer sind wir als Evangelische? Was bedeutet mein Glaube mir in meinem Leben? Dann ist das sehr viel wert. Und diese Kirchenmitglieder zu stärken, das ist für mich genauso wichtig, wie neue Kirchenmitglieder zu gewinnen.
Also außer Thesen viel gewesen, könnte man formulieren. Es gehört ja zum Charakter dieses Reformationsjubiläums 2017, zumindest aus der Sicht der Veranstalter, dass man es nicht auf die deutsche Reformationsgeschichte beschränkt. Es waren ja bei den Hauptveranstaltungen auch stets Vertreter der reformierten Traditionen. Denn die Feierlaune zum 500. Geburtstag der Reformation ist nicht auf Deutschland beschränkt. Am Beispiel von Südamerika zeigt Marcela Luca, dass sich protestantisches Leben nach Martin Luther auch in alle Welt ausgebreitet hat.
Wie schön, dass wir euch heute konfirmieren.
Gottesdienst auf Deutsch und Spanisch in der evangelisch-lutherischen Versöhnungsgemeinde in Santiago de Chile. Bilingual wird heute Konfirmation gefeiert. Den Gottesdienst leiten Nicole Oehler und Johannes Merkel. Das Pfarrerehepaar stammt aus Hessen. Vor 3 Jahren kamen die beiden nach Chile. Dass hier auf Deutsch gesprochen wird, ist etwas Besonderes. In den anderen protestantischen Kirchen ist Spanisch üblich. Gemeinsam ist aber allen ihre Gründungsgeschichte durch deutsche Einwanderer im 19. Jahrhundert.
Diese Gruppe der deutschen Einwanderer ist bis heute in Chile relativ berühmt, die Chileno Alemanes, die Deutsch-Chilen, weil sie das Land geprägt haben und eigentlich auch immer diese Deutsch-Chilen assoziiert wurden mit lutherischer Kirche und andersrum lutherische Kirche mit den Deutsch-Chilen. In ganz Lateinamerika ist der Protestantismus über die Einwanderung gekommen.
Vor allem im 20. Jahrhundert entwickelten sich die protestantischen Kirchen in Lateinamerika. Auch durch Missionare aus den USA beeinflusst. Später wurde die kirchliche Entwicklungshilfe bedeutend. Einfach hatten es Luthers Thesen zu Beginn nicht. Er wurde als Antichrist bezeichnet. Falsche Biografien waren im Umlauf. Heute steht der evangelische Glaube in Lateinamerika an 2. Stelle, erklärt der Religionswissenschaftler Luis Bahamondes. Es gäbe aber Unterschiede zum europäischen Protestantismus. Die Pfingstkirchen machen 80% des evangelischen Glaubens in Lateinamerika aus. Der historische Protestantismus fließt zwar ein, aber letztendlich ist das eine speziell lateinamerikanische Form. Dazu gehört ein fundamentalistisches Bibelverständnis und der Glauben an sogenannte Geistesgaben, wie zum Beispiel Heilungen. Dieser Glaube lebt vor allem in armen Vierteln und bevölkerungsreichen Gebieten. Freikirchen dienen in armen Regionen als soziale Netzwerke. Der Glaube ist teilweise doktrinär, mit Heilungen und Dämonenaustreibungen. 20% der Lateinamerikaner bezeichnen sich als evangelisch. Die Mehrzahl davon sind Anhänger der Pfingstkirchen, etwa in Nicaragua und Honduras, vor allem aber auch in Guatemala. In Brasilien sind die Freikirchen in den vergangenen 40 Jahren stark aufgeblüht, sagt Luis Bahamondes. In Brasilien gibt es gigantische Pfingstkirchen mit politischem Einfluss. Kritisch muss man fragen, wie wichtig Reichtum ist in diesen Kirchen. In Lateinamerika sprechen wir von einer Theologie des Wohlstands. Luther würde das hinterfragen und daran reiben sich einige evangelikale Kirchen. Auch in Chile gibt es Spannungen. Innerhalb der lutherischen Kirchen und mit konservativen Evangelikalen, weiß Pastor Johannes Merkel. Der Protestantismus ist zersplittert. Und das erschwert die Suche nach einer gemeinsamen Ethik.
In der Frühe des letzten Oktobersonntags, also heute, wird ja traditionell die Sommerzeit in die Winterzeit umgestellt. Man merkt es vor allem daran, dass es nun abends auf einen Schlag eine Stunde früher dunkel zu werden scheint. Die Dunkelheit nimmt immer größere Stücke des Tages und für viele ist das eine schwierige Zeit, denn das dunkle Außen verstärkt gelegentlich die Dunkelheit innen. Dabei tut uns der Rückzug in die Ruhe und Intensität dieser dunkleren Zeit auch gut. In unserem kleinen Sonntagsschwerpunkt bei Himmel und Erde sagen wir heute, gönn dir die Dunkelheit. Denn gerade die Nacht hat etwas Konzentriertes, etwas Intensives. Wir haben bei den Mitarbeitern der Telefonseelsorge nachgefragt, welche Erfahrungen sie machen, wenn sie nächtliche Gespräche führen.
Telefonseelsorge Frankfurt, guten Abend.
Andreas Donkel arbeitet für die katholische Telefonseelsorge in Frankfurt. Immer wieder sitzt er auch nachts am Telefon, um Anrufe von Menschen entgegenzunehmen, die Hilfe brauchen.
Ich hatte mal einen Nachtdienst gehabt. Da hat ein Mann angerufen, der mir erzählt hat, dass seine Freundin sich getrennt hat. Der dann irgendwie mit seinem Handy in der Stadt rumlief und einfach irgendwie ständig auch in Bewegung auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch im Gespräch sein wollte, ja. Und den habe ich einfach begleitet, wie er so in der Stadt morgens um 4 Uhr irgendwie rumlief.
Schon alleine durch die Stille der Nacht ist die Atmosphäre eine andere als tagsüber, sagt er, auch für ihn als Berater selbst.
Man ist einfach dünnhäutiger, man ist sensibler. Der Rhythmus für den Körper, der ist eher so auf Schlaf aus, auf Ruhe aus. Und gleichzeitig braucht es eine hohe mentale Präsenz. Diesen Widerspruch, so eine Nacht durchzustehen manchmal, das ist schon auch eine ganz schöne Anforderung.
Und gerade nachts rufen dann Menschen an, die besonders hilfsbedürftig sind, weil sie tagsüber ihre Probleme verdrängt haben, die ihnen dann in der Nacht umso präsenter erscheinen. Und es können ganz unterschiedliche Geschichten sein, erzählt Donkel.
Menschen, die einsam sind, Menschen, die in Krisen kommen, die psychisch beeinträchtigt sind, die Probleme haben mit Geld, die Arbeitsplatzprobleme haben. Also es ist die ganze Bandbreite im Grunde, was so hier gesellschaftlich an Themen auch gibt in Deutschland.
Vor allem in den Abendstunden kommen viele Anrufe, sagt er, aber auch bis tief in die Nacht melden sich Menschen in Not. Solche Gespräche können nur wenige Minuten dauern, bis hin zu einer ganzen Stunde. Im Schnitt sind es etwa 20 Minuten, sagt Donkel.
Erstmal geht es darum, da zu sein, präsent zu sein, eine Möglichkeit zu bieten, mit dem, was jemand sagt, auch einen Raum zu geben und auch wertfrei und erstmal da zu sein und so ein Angebot zu machen, hey, so wie du bist, ist es erstmal okay.
Das ist nicht immer leicht, vor allem wenn Anrufer dabei sind, die sich mit starken Emotionen an die Telefonseelsorge wenden. Doch dafür werden auch alle Berater extra geschult. Schließlich leisten sie hier seelisch erste Hilfe.
Nächtliche Gespräche sind intensiv. Erfahrungen bei der Telefonseelsorge Frankfurt, die übrigens in diesen Tagen ihr 60-jähriges Bestehen feiert. HR Info am letzten Oktobersonntag. Die Zeitumstellung beschert uns frühere Dunkelheit und die Sonne wirft, wenn sie überhaupt scheint, lange Schatten, weil sie so niedrig steht. Dunkelheit und Schatten, das sind Gegebenheiten in der äußeren Welt, aber sie würden uns nicht so faszinieren, wenn es nicht auch das Dunkle in uns gäbe, das uns reizt und zugleich ängstigt. Der Schweizer Tiefenpsychologe C.G. Jung schreibt, dass jeder Mensch einen Schatten in sich trägt, etwas Dunkles. Was es damit genauer auf sich hat, in dieser Sache kann uns Verena Kast etwas Licht in die Dunkelheit bringen. Sie ist selbst eine weithin bekannte Tiefenpsychologin. Mit ihr hat Lothar Bauer-Ochse gesprochen.
Frau Kast, wir kennen ja so umgangssprachlich die Rede von unseren Schattenseiten und wir meinen damit, dass einer vielleicht ungeduldig ist oder zu gerne viele Süßigkeiten mag. Ist das der Schatten, den C.G. Jung meinte?
Naja, das ist ein Aspekt vom Schatten, den C.G. Jung meinte. Also er spielt ja ganz stark mit den beiden Begriffen Licht und Schatten. Und Licht ist eben das, was wir von uns selber ins Licht stellen, was man dann auch sehen soll, also wie wir angesehen werden möchten. Und Schatten ist dann das, was wir eher verbergen. Und da können es natürlich so kleine Unarten sein, wie Sie das vorhin gesagt haben, aber im Grunde genommen ist Schatten ein viel ernsteres Konzept. Wir alle können destruktiv sein, wir alle können voll von Hass sein. Und das sind Schattenaspekte, die wir natürlich nicht so gern zeigen, aber es sind ja auch Aspekte von uns selber, mit denen wir umgehen müssen, oder wir müssen lernen, mit diesen Seiten, also sie nicht einfach zu verdrängen, sondern mit ihnen wirklich umzugehen.
Sie sagen, manches zeigen wir gerne, das andere nicht so gerne. Ist das ein bewusster Prozess, so dieses, was wir ins Schaufenster legen und was wir eher hinten verbergen?
Ja, wir denken, es ist ein bewusster Prozess und gelegentlich machen wir es ja auch sehr bewusst. Oder? Also stellen Sie sich vor, wie wir uns anziehen. Oder? Das ist so die Art, wie die Welt uns sehen soll. Aber wir selber, unser Unbewusstes ist ja nicht zu handeln. Wir sind uns selber ja immer für eine Überraschung gut. Und wir werden ganz oft von unseren Schattenaspekten einfach überwältigt. Also die Idee zu haben, ich habe da die Kontrolle drüber, das stimmt überhaupt nicht.
Sie haben es schon gesagt, manchmal verdrängen wir das gerne, was so dunkel, was so schattenhaft ist. Was ist daran gefährlich?
Naja, wir verdrängen es eben nicht nur, sondern wir projizieren es dann auch auf die anderen Menschen. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die an sich relativ geizig sind von sich selber, aber das Gefühl haben, sie wären sehr großzügig. Und die sind dann immer von geizigen Leuten umgeben. Bis man sich dann irgendwann mal fragt, ja, wer ist denn da jetzt eigentlich geizig? Und ich finde, das ist ein recht gutes Beispiel, weil wenn ich merke, ach so, ich bin in gewissen Situationen geizig, dann kann ich mich entscheiden, ob ich für den Rest meines Lebens geizig sein will und mich ja auch um einiges bringe, oder ob ich noch gönnend werden möchte. Also ich kann dann etwas entwickeln. Schattenseiten sind ja im Grunde genommen immer Seiten, die uns noch fremd sind. Und das Fremde in uns ist ja immer auch ein Entwicklungsanreiz. Also was ist noch fremd, was kenne ich noch nicht an mir? Es macht Angst, fasziniert. Aber das Fremde an mir ist etwas, was noch ins Licht geholt werden kann, aus dem Schatten ans Licht, also bewusst gemacht werden kann.
Wie kann ich da rankommen, also an all diese Dinge, die ich ja verberge, die mir vielleicht gar nicht so bekannt sind, wie kann ich die entdecken?
Also zum einen wirklich, indem ich mich frage, was projiziere ich den anderen Menschen immer an? Bin ich umgeben von lauter ungeheuer aggressiven Menschen oder bin ich umgeben von Leuten, die immer lügen? Und dass man sich da einfach mal sagt, so, und wie ist das eigentlich auch bei mir? Das ist eine Möglichkeit. Dann Mitmenschen stoßen einen ja oft relativ nicht sehr dezent auf den eigenen Schatten hin. Also du sagst immer, du bist so tolerant, aber du mäkelst eigentlich an immer allem herum. Und dann nicht einfach zu sagen, nee, stimmt nichts, und sich mal zu fragen, habe ich vielleicht sowas? Dann haben wir Träume. Also in den Träumen kommen ja ganz oft Schattenfiguren. Da ist ein Mensch, vielleicht ein Kollege, wo wir zuerst ganz lang und deutlich sagen können, naja, also der ist einer, der stellt sich immer in die Sonne, der versteht es immer, sich die besten Stücke herauszuholen, der ist unheimlich gierig und so weiter. Und jetzt gehen wir ja in der jungschen Psychologie und nicht nur in der, gehen wir davon aus, dass was die Personen, die im Schatten auftreten, das sind alles Aspekte von uns selber. Also irgendwann müssten wir dann, nachdem wir uns so richtig ausgeufert haben in Kritik, mal sagen, naja, und wo habe ich diese Seite? Ich muss ja nicht total ganz identifiziert sein damit, aber wenn es mich so aufregt, dann könnte das ja auch ein Aspekt von mir selber sein.
Und inwiefern können solche Schattenseiten dann eine Entwicklungsmöglichkeit sein, wie Sie es gesagt haben, Frau Kast?
Ja, wenn ich das selber merke, kann es ja so sein, dass ich einfach mal zunächst mir sage, das versage ich mir. Also ich werde diese Gier werde ich zunächst mal so mir nicht mehr befriedigen, werde aber sehen, dahinter steckt eigentlich ein Begehren nach mehr Lebendigkeit. Und die Gier ist ja vielleicht an einem ganz falschen Ort, also besser sein wollen als die anderen, mehr haben wollen als die anderen. Aber dahinter steckt meines Erachtens, kann stecken, ein Begehren nach mehr Lebendigkeit, nach mehr Lebensfreude. Und das wäre natürlich eine, ich denke, jede Lebendigkeit, die mehr wird in unserem Leben, ist eine Entwicklung. Oder auch, wie ich das vorhin beim Geiz gesagt habe, das kann eine ungeheure Entwicklung sein, wenn ich mir vornehme, aha, ich habe die Tendenz, geizig zu sein. Man kann ja auch verstehen, warum man geizig geworden ist. Und dann mal zu sagen, nein, ich werde gönnend. Und wenn das uns gelingt, dass wir dann gönnend sind, dann werden wir plötzlich merken, dass die Beziehungen viel schöner sind, dass man viel bessere Beziehungen zu anderen Menschen hat. Das halte ich für eine Entwicklung.
Ich und mein Schatten. Was wir an uns ablehnen, birgt oft die größte Entwicklungschance. Das war die Schweizer Psychotherapeutin und Autorin Verena Kast. Sie antwortete auf Fragen von Lothar Bauer-Ochse. Die evangelische Kirche hat in diesem Jahr das Reformationsjubiläum gefeiert und viel Energie darauf verwendet, dieses Geschehen den Menschen auf eine verständliche Weise nahezubringen. Dennoch sagen auch die Verantwortlichen dieses Jubiläums, dass daraufhin nicht gerade eine Eintrittswelle in die evangelische Kirche in Gang gekommen ist. Die Säkularisierung macht es den Kirchen heute sehr schwer und Kinder und Jugendliche zu begeistern allzumal, das ist ein hartes Geschäft, dass sie einen Zugang hinter Kirchenmauern finden, braucht eine besondere Kreativität. Pfarrer Rasmus Bertram beweist sie in Kriftel im Main-Taunus-Kreis. Alle zwei Wochen lädt er Jugendliche ein und zeigt, dass es Spaß machen kann, Gott zu entdecken. Sandra Winzer war dabei, als er sich jugendgerecht um die vier Elemente kümmerte, die Kernbestandteile der Schöpfung.
Jetzt!
Es geht ein Jubel über das Feld in Kriftel, als eine Colaflasche mit der Hilfe von Wasser und Sauerstoff 20 Meter in die Höhe schießt. Immer wieder pumpen Johannes und seine Freunde Luft in die mit Wasser gefüllte Plastikflasche, öffnen das Ventil und zack, das Geschoss fliegt durch die Luft. Mit solchen und ähnlichen Experimenten will der evangelische Pfarrer Rasmus Bertram den 8 Kindern zwischen 10 und 13 Jahren zeigen, woraus unsere Erde besteht.
Dass alles aus den vier Grundelementen besteht und dass alle Erfindungen, die uns natürlich faszinieren und begeistern, darauf beruhen, dass wir schon etwas vorgefunden haben, was da ist.
Er ist überzeugt, mit solchen Experimenten kann man zeigen, Gott hat diese Welt wunderbar gemacht. Heute ist das Element Wasser an der Reihe.
Dass wir nicht in diese Überheblichkeit kommen, bloß weil wir ein Internet entdeckt haben. Wir beherrschen die Welt, bin selber auch davon begeistert. Aber ohne die Grundelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde könnten wir nichts machen.
Und das sollen die Kids selbst spüren. Gleich am Anfang stellen sie Salzwasser her und probieren den Wasserdunst auf kleinen Löffeln. Das schmeckt...
Also nicht sehr gut.
Abgestandenes Sprudelwasser.
Es schmeckt nach faulen Eiern.
Und wie nach nichts, ne?
Nach altem Topf.
Spielerisch zeigt Rasmus Bertram, das System der Erde ist etwas Besonderes und beruht nicht auf einer menschlichen Erfindung.
Können wir uns nicht vorstellen, aber das ist was ganz Geniales. Da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das Gott nennen. Jemand, der das so genial gemacht hat.
Ob jemand glaubt, dass die Erde von Gott gemacht ist oder nicht, das will der Pfarrer den Kindern gar nicht aufzwingen, sagt er. Ihm ist wichtig, mit den Elementen behutsam umzugehen. Der christliche Glaube könne dabei helfen. Das zeigt er in einem Spiel. Mit einem Schwamm sollen die Kinder Wasser aus einem Eimer in eine Flasche transportieren. Als sie sich beeilen und den Schwamm durch die Luft werfen, merken sie,
das ganze Wasser ist weg, weil es vom Schwamm verloren gegangen ist, also auf den Boden getropft.
Und es war euch am Anfang egal, weil ihr das Gefühl hattet, es ist ja so viel Wasser da und kriegt jetzt am Ende mit, scheiße ey, wir haben gar kein Wasser mehr. Und jetzt merkt man, wie wichtig es ist, ordentlich mit dem Wasser umzugehen.
Den Jungs und Mädels gefällt's auf jeden Fall. Von dem Nachmittag im Krifteler Gemeindehaus ist bei ihnen hängen geblieben,
dass man von dem vielen Wasser, wo man auf der Erde hat, nur ein ganz bisschen trinken kann.
Der Vergleich mit dem Eimer, der Tasse und dem Löffel. Der Löffel war, wie viel Wasser wir überhaupt trinken können. Die Tasse war, wie viel Süßwasser es auf der Erde gibt. Und der Eimer war, wie viel Salzwasser es auf der Erde gibt.
Also ich fand es am interessantesten, wie die Rakete geflogen ist.
Zwischen Action und Spaß, Gott und Kirche entdecken. Pilgern ist wie Wandern, nur mit geistlicher Dimension und politischem Statement. So fasst der kurhessische Bischof Martin Hein die Aktion Geht doch weiter zusammen. Christen aus ganz Deutschland gehen gemeinsam auf dem zweiten ökumenischen Pilgerweg für mehr Klimagerechtigkeit von Eisenach bis nach Bonn, wo in den nächsten Tagen die Weltklimakonferenz zu tagen beginnt. Ihr Weg führt sie auch durch die hessischen Kirchenkreise Kirchhain und Marburg. Anna Spieß hat die Pilger dort ein Stück begleitet und mit ihnen über ihre Beweggründe gesprochen. Und sie haben ihretwegen das Tempo nicht gerade gedrosselt.
Sowieso schon lahm wegen der ganzen Aktion hier.
Oh, nee, das möchte ich.
Das ist ganz schrecklich mit den Tagespilgern. Die sind alle so lahmarschig. Ja, da kommst du überhaupt nicht mehr nach Hause. Geschweige denn nach Bonn. Außerdem steht in der Zeitung, wir wären um 3 Uhr schon in Marburg. Wie willst du denn da hinkommen?
Seit wann sind Sie denn jetzt dabei?
Seit Anfang.
Bis Ende?
Ja, sicher.
Die Stimmung ist super. Klimaaktivist und Pilger Klaus Backhaus ist besonders ehrgeizig und würde das Tempo am liebsten noch ankurbeln. Er kommt aus Düsseldorf und war schon beim letzten Klimapilgerweg dabei, um ein Zeichen gegen den Klimawandel und seine Folgen zu setzen. Auch Bischof Martin Hein läuft an diesem Morgen von Stadtallendorf nach Langenstein mit. Er ist überzeugt, dass beim Thema Klimagerechtigkeit dringend etwas getan werden muss und freut sich, dass Christen sich dafür einsetzen.
Das ist ein wunderbares Zeichen. Wir sind als Kirchen unterwegs und dieses Unterwegssein drückt sich eben auch auf solch einem Weg aus. Und es geht nicht nur um uns, es geht um das Erleben der uns umgebenden Schöpfung. Es geht auch darum, dass wir diese Schöpfung bewahren müssen. Und insofern hat dieser Pilgerweg einen Anspruch, wirklich einen politischen Anspruch.
Auf der Strecke kommen die Pilger deshalb immer wieder an sogenannten Schmerzpunkten vorbei. Orte, an denen man erkennt, welche Folgen der Klimawandel auf die Umwelt hat und wie Gottes Schöpfung zerstört wird, so die Christen. Auf ihrem Weg machen sie aber auch Halt an verschiedenen Kirchen und Gemeinden, sogenannten Kraftorten. So wie an diesem Morgen in der Jakobskirche in Langenstein. Liederbücher brauchen sie nicht. Sie stimmen ein bekanntes Kirchenlied gemeinsam an. Während der kurzen Andacht von Bischof Hein tanken die Pilger Kraft für die nächste Etappe. Danach geht es weiter Richtung Marburg. Auch diese Rentnerin läuft mit, obwohl ihr das Tempo zu schaffen macht. Ihre Knie machen nicht mehr so gut mit, sagt sie. Aber für die gute Sache will sie sich einsetzen.
Ich finde das genial, dass dieses alte spirituelle Pilgern verbunden wird mit einer politischen Forderung, einzustehen und zu gehen und zu laufen, um das Thema Gerechtigkeit noch mit in die Debatte zu bringen.
Am meisten würden nämlich arme Länder unter den Folgen des Klimawandels leiden, ergänzt sie und legt wieder einen Zahn zu, um mit der Gruppe mitzuhalten. Ein paar Pilger sind hinter ihr in Gespräche vertieft. Der Rest ist schon um die nächste Kurve gebogen, zielstrebig und mit Rucksack und Stock Richtung Marburg.
Das war HR Info Himmel und Erde am letzten Oktober Sonntag mit Klaus Hofmeister. Wenn Sie sich selber ein bisschen in Feierlaune bringen wollen, anlässlich des Reformationsjubiläums am Dienstag, dann empfehle ich Ihnen heute schon den Festgottesdienst zur Reformation aus Marburgs Elisabethkirche. Der wird nämlich heute live übertragen, nachmittags um 15 Uhr im HR Fernsehen. Der steht unter dem Motto Reformation macht stark. In diesem Sinne Ihnen einen schönen Sonntag.